Deutschlandfunk. Information und Musik.
Es mag ein wenig anachronistisch wirken, wenn wir heute am Internationalen Tag der Gewaltlosigkeit darüber sprechen wollen, wie eine gewaltfreie Zukunft aussehen kann, angesichts eines Krieges, der nun schon seit über einem halben Jahr in der Ukraine Realität ist und bislang 6.000 zivile Opfer forderte, und angesichts eines russischen Präsidenten, der mit Atomwaffen droht. Nicht zu vergessen die vielen Kriege und Konflikte, die weltweit stattfinden. Nicht zu vergessen häusliche Gewalt, Versklavung oder Ausbeutung. Eingerichtet wurde dieser Tag vor 15 Jahren in Gedenken an Mahatma Gandhi, der am 2. Oktober 1869 geboren wurde und der mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes die Unabhängigkeit Indiens vom British Empire durchsetzen konnte. Wie eine gewaltfreie Zukunft möglich sein könnte, darüber habe ich mit dem Theologen Thomas Nauert gesprochen, außerplanmäßiger Professor für Religionspädagogik am Institut für katholische Theologie an der Universität Osnabrück, außerdem tätig für den Internationalen Versöhnungsbund. Ich habe ihn gefragt, ob die extreme Gewalt, wie es sie im 20. Jahrhundert gegeben hat, eine Kontinuität in der Geschichte ist.
Also das 20. Jahrhundert war auch extrem geprägt von gewaltfreien Bewegungen, von der Entdeckung, dass man ohne tötende Gewalt im politischen Raum handeln kann. Das wird manchmal ein wenig übersehen, erstaunlicherweise auch in Deutschland, wo die wundersame Wende 1989 in Ostdeutschland eigentlich sich eingebrannt haben sollte im Gedächtnis.
Das ist ja wahrscheinlich auch das bekannteste Beispiel in Deutschland für den gewaltfreien Widerstand. Man könnte zu Mahatma Gandhi, den ich eben schon aufgezählt habe, auch noch Martin Luther King dazu zählen. Wobei andererseits bei Martin Luther King auch dazu zu sagen wäre, dass seine Gewaltlosigkeit letztlich auch Gewalt produziert hat. Also man ist mit der Gewaltlosigkeit dann auch eben nicht immer auf der sicheren Seite.
Auf der sicheren Seite ist man im Leben selten. Das Leben ist ein Abenteuer und es muss bestanden werden. Aber man ist mit der gewaltfreien Methode auf einer Seite, die eher zu Lösungen führt in gesellschaftlichen Konflikten, als es die gewalttätigen Mittel tun. Aktive Gewaltfreiheit, gerade wie sie Martin Luther King verstanden hat und auch praktiziert hat, will gesellschaftliche Konflikte aufbrechen und zur Lösung führen. Das kann auch zu einer Eskalation zeitweise führen, aber diese Konflikte sind da und werden ja nicht erst durch gewaltfreie Bewegungen hervorgerufen.
Sie schlagen ja sehr konkret das Mittel der Mediation vor. Und auch da haben Sie ein historisches Beispiel, nämlich im Dreißigjährigen Krieg. Auch da hat das funktioniert und wurde tatsächlich auch schon Mediation genannt. Ist das letztlich für Sie das probateste Mittel, selbst wenn es zu so einem furchtbaren Krieg kommt, wie im Moment in der Ukraine?
Also das ist ein interessantes Beispiel aus dem Methodenkasten sozusagen aktiver Gewaltfreiheit. Es war eine alte europäische Kulturtechnik im Mittelalter belegt und verbreitet bis hin zum Westfälischen Frieden, dass man im politischen Raum mit dem Kategorien Strafe und Sühne keine Konflikte beenden kann, sondern dass es da einer Interessenausgleich, einer Mediation bedarf. Und das war damals in Europa auch schon im Blick, dass es sehr theologisch aufgeladen ist, diese Bezeichnung. Christus wurde im Lateinischen als Mediator zwischen Gott und Mensch bezeichnet. Und das ist ein wenig verloren gegangen und durch Friedensbewegungen dann vor 30 Jahren neu entdeckt worden. Aber in der Tat, wir brauchen politische Mediation sehr dringend und Mediationskompetenz würde unseren Diplomaten sehr weiterhelfen.
Die Frage steht allerdings im Raum, ob man jemandem wie Wladimir Putin mit Mediation beikommen kann, der ja ganz unverhohlen mit Atomwaffen droht und dessen Aufnahmebereitschaft für Diplomatie seit vielen Jahren gleich null ist.
Also das mit dem gleich null würde ich nicht unterschreiben. Die Frage ist bei einer Mediation immer, mit welcher Haltung gehe ich hinein und was traue ich dem anderen zu? Und da ist es wichtig, dass wir aus einer absoluten Feindperspektive herauskommen. Auch ein Wladimir Putin, insbesondere auch das russische Volk, hat Interessen, auch legitime Interessen, Bedarfe und Bedürfnisse, die man eruieren muss und auf deren Grundlage man anfangen muss zu sprechen.
Was kann denn das Christentum zum Frieden beitragen, wenn schon die Politik, die Diplomatie und letztendlich auch die Wirtschaft das nicht schaffen?
Also das Christentum hat als weltweite Kirche oder weltweite NGO eine ganz natürliche globale Perspektive und ist in allen Ländern verwurzelt und beheimatet. Und von daher bringt es als weltweite Bewegung viele Möglichkeiten mit, miteinander in den Dialog zu treten, Interessen auszugleichen und im Bereich der Prävention auch sehr früh aufkommende Konflikte wahrzunehmen. Da, glaube ich, ist der Beitrag der Kirchen sehr hoch und natürlich immer auch ausbaufähig.
Jetzt sprechen wir über eine Situation wie den Ukraine-Krieg. Natürlich so, dass viele, sehr viele Menschen, nicht nur in Europa, sich wünschen, dass dieser Krieg auch beendet wird. Wenn wir jetzt aber nochmal schauen, und da möchte ich den Historiker Jörg Barbarowski zitieren, auf verschiedene Gesellschaften und diesen Satz, Gewalt formt Kultur und Kultur formt Gewalt. Wie schwierig ist das tatsächlich aus solchen Kreisläufen, die über Jahrzehnte letztlich auch Bestand haben, auszubrechen? Also eine Gesellschaft, die zum Beispiel stark militärisch geprägt ist, eine Gesellschaft, in der nicht offen gesprochen werden kann, in der man befürchtet, haben muss, dass man bei kleinsten Vergehen im Gefängnis landet. Also wie sehr prägt so eine Kultur letztlich auch Gewalt und wie schwer ist das, da rauszukommen?
Es ist sehr schwer und der amerikanische Theologe Walter Wink hat vom Mythos erlösender Gewalt gesprochen, der aber nicht nur die Gewaltgesellschaften im Griff hält, die wir so vor Augen haben, sondern der auch den gesamten Westen ergriffen hat. Und er spricht von der eigentlichen Religion unserer Zeit, in diesem Glauben, dass man mit Gewalt, mit tötender Gewalt zu irgendwelchen Lösungen kommt. Es ist ein Irrglaube nach Walter Wink und da wird dann wieder auch die Rolle von Kirchen, aber auch anderen Religionsgemeinschaften deutlich. In der Bekämpfung von Irrglauben gibt es eine gewisse Tradition und das zeigt, dass dieser Kampf gegen die Gewalt oder der Kampf für gewaltfreie Lösung immer auch ein geistiger Kampf ist, um die geistigen Dimensionen, die eine Kultur, eine Gesellschaft prägen.
Aber am Ende gibt es ja dann, selbst dann, wenn man eine gewaltfreie Lösung sucht, immer Opfer. Und wenn wir jetzt nochmal zum Schluss dieses Gesprächs auf die Ukraine schauen, dann werden damit auch Menschen in der Ukraine zum Opfer, die vielleicht nicht zu Russland gehören wollen, die sich ein anderes Ende dieses Krieges gewünscht hätten.
Ja, natürlich. Die Frage der Opfer ist sehr wichtig. Aber was wir aus dem Blick verlieren, sind die Menschen, die jetzt aktuell zum Opfer gemacht werden. Und zwar ganz konkret. Also gewalttätige Lösungen fordern, und das ist historisch nun wirklich gut belegt, wesentlich mehr und wesentlich blutige Opfer. Ich glaube, der Unterschied liegt darin, was ist eine Wertfrage. Wenn das menschliche Leben, der einzelne Mensch, der höchste Wert ist, und das ist in den Religionen eigentlich generell angelegt, dann sind andere Werte, für die jetzt gekämpft wird, Souveränität eines Staates, territoriale Integrität, nachrangig. Und wenn man den Wert eines menschlichen Lebens als absolut ansieht, dann wird es schwierig zu sagen, wir müssen zum Beispiel jetzt weiter kämpfen, um eine bessere Verhandlungsposition zu bekommen. Ich würde meine Kinder nicht dafür opfern wollen, damit irgendein Politiker in eine bessere Verhandlungsposition kommt.
Der Theologe Thomas Nauert vom Institut für katholische Theologie an der Universität Osnabrück.